Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM mit der Sendung vom Freitag, den 3. Februar 2012. Die heutige halbe Stunde wurde zusammengestellt von Sakura vom Transgender Radio aus Berlin und ich bin auch am Mikrofon. Die heutigen Themen: In Ungarn wurde die Leitung des neuen Theaters ersetzt durch eine Leitung, die der rechtsradikalen Regierung passt. Aber es gibt auch Proteste dagegen, um die es in unserem ersten Beitrag geht. An der Frankfurter Universität haben über 70% der Studierenden für die Schaffung einer Zivilklausel gestimmt, das heißt, es soll dort keine Forschung für Rüstungszwecke geben. In Bremen gibt es eine solche Klausel schon, aber es gibt Versuche, sie zu umgehen. Vor einer Woche fand in der Wiener Hofburg der WKR-Ball statt. Das Burschenschaftstreffen ist im deutschsprachigen Raum das größte Treffen dieser Art. Zum ersten Mal wurden die Gegenproteste von breiten Bündnissen getragen. Zum Schluss unserer Sendung gibt es dann noch einige Antifa-News. Nun zuerst einmal zu den Protesten gegen den Wechsel der Theaterleitung des neuen Theaters in Ungarn. Die feindliche Übernahme des neuen Theaters durch Rechtsradikale ist nur ein Beispiel für die Kulturpolitik der Regierung Orbán. Auch in anderen Bereichen werden kritische Stimmen zum Schweigen gebracht. Am Abend des 1. Februars kam es zu Demonstrationen im Umfeld des neuen Theaters. Radio Korax aus Halle sprach mit der Journalistin Gina Böhni und Imre Kölges, dem Initiator der Demonstration.
Bei eisiger Kälte haben sich heute rund 3000 Antifaschisten und Antifaschistinnen versammelt vor dem neuen Theater, dem Ulsinhas, vor jenem Theater, das europaweit berüchtigt und bekannt wurde, weil es nun von einer rechtsextremen Intendanz geführt werden wird, ab heute, den 1. Februar. Es waren liebsten Protestierenden auch mehrere hundert Faschisten, die ständig versuchten zu provozieren, und ich muss sagen, auch mehrere Hundertschaft Polizei ist hier, und die Faschisten versuchen immer wieder grüppchenweise sich einzusickern in die Menge. Der Protest wurde vom Ungarischen Bund der Widerstandskämpfer und Antifaschisten organisiert. Später erzähle ich noch mehr dazu, denn es ist ein doppelter Protest. Neben mir steht nun der Organisator, einer der Organisatoren des Bundes, Imre Kürgus. Ich übergebe nun das Telefon ihm.
Ja, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, warum du da bist, warum demonstriert wird.
Ja, wir protestieren gegen den Jobbik. Das ist ein ungarisches Partei. Und die hassen jüdisch, Zigeuner, Schwulen und Kommunisten. Und das ist genau sozusagen Nazis. Deswegen sind wir hier gegen ihn.
Es gab vorhin Probleme bei der Demonstration. Was für Probleme gab es da?
Ja, die Jobbik ist hier und sie machen Ärger. Sie kommen hier und sie sagen, dass wir Juden sind. Sie sagen, dass wir Zigeuner sind. Sie sagen, dass wir nicht Ungarische sind. Und deswegen gibt es das Ärger hier.
Werdet ihr von der Polizei geschützt?
Also wir stehen hier am zweiten Schauplatz. Wir sind nämlich vom Theater zum Denkmal des ersten ungarischen Republikpräsidenten marschiert. Wir sind aber gleichzeitig umgeben von Hundertschaften von Polizisten, weil, wie ich schon erwähnte, die Jobbik ständig provoziert. Also nicht in Masse, sondern immer wieder ein paar Leute an irgendeiner Ecke auftauchen. Und es ist ja heute ein doppelter Protesttag.
Was für ein Gedenktag ist das?
Der Gedenktag der Ungarischen Republik,
ach so, der,
die es eigentlich heute nicht mehr gibt.
Wie reagieren die Demonstrierenden auf die internationale Unterstützung? Wie kommt das bei euch an?
Nun, es ist halt so, wie ich in allen meinen Berichten hinweise, die Leute reagieren darauf vor allem in Budapest. Auf dem Lande, also da herrscht eigentlich auch keine Kommunikation wegen der Gleichschaltung der Medien, die öffentlich-rechtlichen bringen nichts oder verfälscht. Und die Leute auf dem Lande interessiert es nicht. Es herrscht in Ungarn ein unglaubliches Kulturgefälle, Kommunikationsgefälle zwischen Budapest und dem Lande. Und ich, grosso modo, kümmert es die Leute nicht. Es kümmert die Leute in der Stadt, das kann man sagen.
Wie kann jetzt zum Beispiel die Europäische Union dort helfen? Kann die Europäische Union dort Einfluss nehmen? Was meinst du?
Es ist unklar, denn die Europäische Union hat ja eigentlich nur juristische, rechtliche Mittel in der Hand, und zwar beschränkt. Und ich befürchte einfach, dass es jetzt ein eigentliches Hin und Her geben wird mit dieser Geschichte. Und das Problem ist ja, zwar sind diese Leute gut informiert, aber sie sind ja nicht hier. Und Orban ist es ja bis anhin immer wieder gelungen, dort so zu sprechen und hier anders. Also er spricht Orban, Ministerpräsident Orban ist doppelzüngig, weil er hat ja vorläufig die Waffen niedergelegt, so scheint es. Aber wenn er hier ist in Ungarn, im Lande, da spricht er anders. Und es gab ja Ende Januar eine große Demonstration für die Regierung. Und die war eigentlich eine Anti-EU-Demonstration. Die EU wurde gleichgesetzt mit Sowjetunion. Und diese Demonstration, der Orban Viktor hat sich dafür sehr bedankt.
Am 30.01. hat der Wahlausschuss der Uni Frankfurt das Ergebnis der studentischen Urabstimmung über eine Zivilklausel bekannt gegeben. 76,3% der Studierenden sprachen sich dafür aus, in der Grundordnung der Goethe-Universität festzuschreiben, dass Lehre, Forschung und Studium zivilen und friedlichen Zwecken dienen. Über die Abstimmung in Frankfurt und aktuelle Auseinandersetzungen um die Zivilklausel in Bremen sprach Radio Unerhört aus Marburg mit Christoph Wiesner vom AK Zivilklausel.
Wir hatten letzte Woche die regulären Uniwahlen, die sind am Donnerstag zu Ende gegangen. Das heißt, es wurde ganz normal das Studierendenparlament, die Vertreter in die Fachschaftsräte gewählt. Aber diesmal, das war eine Besonderheit, gab es eine Urabstimmung aller Studierenden. Und zwar, worum ging es da? Es ging darum, dass ein Passus in die Grundordnung der Uni Frankfurt aufgenommen wird, dass an der Uni Frankfurt Lehre, Forschung, Studium friedlichen und zivilen Zwecken dienen. Das sind 76,3% dafür.
Was habt ihr da in diesem Abstimmungsprozess, das ja dann ein recht beeindruckendes Ergebnis gezeitigt hat, für Erfahrungen gemacht, mit den Studierenden darüber zu sprechen? Gab es da Unterschiede von Fachbereich zu Fachbereich? Was ist da deine Einschätzung, wie das Thema angenommen worden ist?
Ja, vielleicht vorneweg, was sehr spannend ist, dass es über alle Fachbereiche hinweg eine sehr breite Mehrheit in dieser Frage gibt. Also auch in den Naturwissenschaften, Physik beispielsweise eine Zustimmung von 68%, Medizin hat 77%, Psychologie 85%, Spitzenreiter sind die Sprachwissenschaftler in diesem Fall mit 88% und selbst der Fachbereich mit dem niedrigsten Zustimmungswert, das war der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, hat immer noch eine eindeutige Mehrheit von über 63% gehabt. Reaktionen waren natürlich unterschiedlich. Es fing an, dass Leute gesagt haben, ist ja sehr wichtig, aber ich schreibe nächste Woche Klausur. Ich muss mich auf mein Referat vorbereiten. Ich kann mich da gerade nicht engagieren. Also sozusagen auch ein Ausdruck der momentanen Studienbedingungen, der Modularisierung etc. Dann gab es erstaunlich viele, nach meinem Empfinden, die gesagt haben, sehr wichtig, endlich mal eine wichtige Frage. Es gab viele, die gesagt haben, ich gehe nur deswegen zu den Wahlen. Was spannend war, dass wirklich Leute einfach von sich aus kamen und gesagt haben, gibt es Flyer, kann ich die weiterverbreiten? Dass Leute gesagt haben, ich stehe in meinem Französischkurs auf und kündige das an und sage, geht bitte zur Wahl, diesmal ist es besonders wichtig. Dass Leute in ihren Sportkursen darüber diskutiert haben, etc. etc. Gleichzeitig gab es aber auch, muss man auch sagen, natürlich Kontroversen. Es gab Widersprüche. Es war so, dass einzelne Leute auf uns zugekommen sind, teilweise auch in ziemlich deutlicher und aggressiver Form gesagt haben, was tut ihr hier, das könnt ihr nicht machen, Deutschlands Feinde rüsten sich. Mhm. Wer genau die Feinde sein sollen, haben sie nicht gesagt. Wir müssen Militärforschung machen, das ist wichtig, man darf die nicht beschneiden, das ist Forschungsfreiheit, auch fürs Militär forschen zu können. Bis hin, dass Studierende zu uns kamen und gesagt haben, ja, wir haben von unserem Professor gehört. Ich muss dazu sagen, es sind Einzelfälle. Die Mehrheit der Dozenten haben nach meinem Empfinden das alles sehr unterstützt. Die zu uns gekommen sind, haben, unser Professor sagt, wenn das angenommen wird, gibt es keine Bachelorarbeiten mehr, weil keine Gelder mehr da sind. Also sozusagen auch ein Beeinflussungsversuch, der zum Glück aber nicht von Erfolg gekrönt war.
Nun haben die Studierenden mit einer sehr deutlichen Mehrheit gesagt, sie wollen da keine Rüstungsforschung an der Uni, nun heißt das natürlich noch nicht, dass das dadurch in die Grundordnung aufgenommen worden ist. Wie verhält sich denn die Uni-Leitung jetzt zu dem Ergebnis dieser Urabstimmung?
Jetzt geht es wieder zurück in den Senat. Der muss jetzt mit Zweidrittelmehrheit entscheiden, wenn das gewollt ist, dass ein solcher Passus in die Grundordnung kommt. Und dann müsste noch die Uni-Leitung zustimmen. Ich bin da positiv gestimmt. Die Uni hat über ihren Pressesprecher, Herrn Kaltenborn, schon vor der Abstimmung angekündigt, dass sie ein solches Votum ernst nimmt. Und ich bin gespannt, wie es jetzt in dieser Frage weitergeht.
Wie sieht es denn an der Goethe-Universität überhaupt aus jetzt mit Rüstungsforschung? Natürlich ist das auch immer eine gewisse Definitionssache, aber habt ihr denn da Erkenntnisse, dass in Frankfurt auch etwas stattfindet, was wir unter dem Begriff auch eindeutig subsumieren könnte, oder ist das alles im Ungefähren?
Ehrlich gesagt, ist es schwer zu sagen. Warum? Weil die Informationen nicht offen sind, wo wir gleich bei einem Problem sind von Militärforschung. Was bekannt ist, es gibt eine Anfrage im Hessischen Landtag von 2009. Dort sagt die Hessische Landesregierung, Zitat, die Goethe-Universität Frankfurt betreibt Wehr- und sicherheitstechnische Forschung. Also Wehrtechnik wäre Rüstungsforschung. Mhm. Sagt aber dann, wenn es darum geht, wie genau und welche Projekte sind damit gemeint, sagt die, aufgrund fehlender Auswertemöglichkeiten in der Drittmittelstatistik kann es nicht gesagt werden. Jetzt geht es noch weiter. Es gibt eine Anfrage im Bundestag von 2010, Oktober 2010. Dort wird die Frage gestellt, welche öffentlichen Hochschulen bekommen Gelder vom Bundesministerium der Verteidigung? Und die Antwort wird dann auf den Anhang verwiesen und dann als Fußnote steht, die Antwort ist nur in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingestellt. Was für mich ein unglaublichen Skandal ist, dass man nicht mehr erfahren darf, ob an einer Hochschule diese Gelder fließen oder nicht. Und das ist für mich ein weiterer wichtiger, vielleicht sogar entscheidender Grund für eine solche Zivilklausel. Nämlich damit genau diese Diskussion und diese Transparenz wieder stattfinden kann, ein Stück mehr Transparenz geschaffen wird und eben in der Auseinandersetzung, was ist denn überhaupt friedlich und zivil, man dazu hinkommt, mehr darüber zu lernen, was auch passiert an der eigenen Hochschule.
Ja, das würde also bedeuten, dass dann natürlich auch die Verankerung einer solchen Zivilklausel zunächst mal wahrscheinlich nicht dazu führt, dass es wirklich keine Rüstungsforschung mehr gibt, aber es ist natürlich dann ein wichtiger Ansatzpunkt. Ein anderes Beispiel ist Bremen, wo so eine Zivilklausel schon relativ lange verankert ist, und dort gab es jetzt jüngst wohl auch recht heftige Auseinandersetzungen darum. Was ist denn da passiert?
Ja, in Bremen ist die Situation, es gibt dort einen Senatsbeschluss, bereits aus dem Jahr 1986, der besagt, dass an der Uni Bremen jegliche Militärforschung abzulehnen ist. Jetzt ist es so, dass vor ungefähr 2 Jahren begann die Diskussion, ein Unternehmen, UHB, das unter anderem auch Militärsatelliten für die Bundeswehr herstellt, eine Stiftungsprofessur an die Uni Bremen geben will. Daraufhin hat der Aster der Universität gesagt, Moment, das verstößt doch gegen diesen Senatsbeschluss, gegen unsere Zivilklausel. Das können wir nicht machen. Daraufhin begann die Diskussion. Es hat sich dann zunächst die Unileitung, sagen wir, kritisch zur Zivilklausel geäußert und gemeint, naja, wir müssen das vielleicht anpassen, weil UHB hatte, im Juni war das letzten Jahres, klar gesagt, das kann man im Weser-Kurier nachlesen, Zitat, entweder die Uni ändert ihre Zivilklausel oder wir nehmen die Stiftungsprofessur zurück. Wo man auch wiederum sieht, dass eine Zivilklausel keine Einschränkung von Wissenschaftsfreiheit ist, sondern genau diese Wissenschaftsfreiheit eigentlich erst sichert, die Unabhängigkeit und Qualität von Forschung und Lehre erst sichert. Das war sozusagen, was UHB gefordert hat. Daraufhin gab es Bestrebungen von einigen Professoren, diese Zivilklausel zu modernisieren, wie sie gesagt haben, zu ändern, also faktisch abzuschwächen. Spannend ist jetzt, dass letzte Woche, also gerade während in Frankfurt die Abstimmung lief, der Senat der Uni Bremen darüber diskutiert hat und beschlossen hat, mit sehr großer Mehrheit, wenn ich richtig informiert bin, 22 von 25 Stimmen, und beschlossen hat, die Zivilklausel zu bestätigen in der gültigen Form und sogar dieses Ziel, zivile Forschung in das Leitbild der Universität aufzunehmen. Natürlich gibt es verschiedene Argumente für eine Zivilklausel. Man kann erstmal sagen, was will man machen? Will man an der Hochschule für Krieg forschen? Will man, wie an der Uni Stuttgart, Diplomarbeiten ausschreiben, Stabilisierung von Geschossprojektilen? Oder will man das halt nicht? Sagt man, wir wollen, dass eine Universität unabhängig forscht, dass wir für eine friedliche und zivile Entwicklung auch der Gesellschaft wirken und dazu unseren Beitrag leisten. Aber es gibt natürlich auch Argumente oder Fakten, die von ganz anderer Seite dafür sprechen, eben nicht genau aus dieser Sache, dass man sagt, Militärforschung an einer öffentlichen Hochschule zerstört natürlich auch die Qualität und die Unabhängigkeit von Wissenschaft, wie wir es am Beispiel Bremen gesehen haben. Weil natürlich Militärforschung immer auch ein Stück weit, mehr oder weniger, aber immer auch ein Stück weit Geheimhaltung impliziert. Das heißt, wenn Ergebnisse nicht veröffentlicht werden können in dem Maße, wie es wünschenswert ist, heißt es auch, dass Transparenz, dass Kontrolle, die für die Wissenschaft essentiell ist, nicht so gewährleistet ist. Und das kann dazu führen, dass auch die Qualität und die Zielrichtung von Wissenschaft verändert wird.
Vergangenen Freitag fand in der Wiener Hofburg der WKR-Ball statt. Zum ersten Mal wurden die Gegenproteste gegen dieses Burschenschaftstreffen von breiten Bündnissen getragen. Radio Korax aus Halle sprach mit zwei AktivistInnen, der autonomen Antifa Wien, über den Ball, der eines der größten Vernetzungstreffen der radikalen Rechten ist.
Der WKR-Ball ist der alljährliche Ball des Wiener Kooperationsrings. Oder der Wiener Kooperationsring ist eine Vereinigung von 21 Burschenschaften, Landsmannschaften und Korps, die sich in einem politischen Spektrum von national-freiheitlich, völkisch-deutsch-national bis offen neonazistisch bewegen. Und mit ca. 3000 Gästen in diesem Jahr war der Ball wesentlich besser besucht als in den letzten Jahren.
Wieso ist dieser jetzt explizit abzulehnen?
Ja, der WKR-Ball ist aus verschiedenen Gründen abzulehnen. Es ist halt einerseits mal wichtig zu wissen, dass der Ball keine unpolitische Feierei ist, wie das ja oft immer gern von den Organisatoren dargestellt wird, sondern ein wichtiges Vernetzungstreffen für die Rechte in Europa, da auf diesem die Größen der europäischen Rechten auflaufen. Dieses Jahr war zum Beispiel die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen von der Front National Stargast, aber auch Delegationen von ProKöln und der NPD aus Deutschland oder der Flams Belang aus Belgien, Attac aus Bulgarien und die Lega Nord aus Italien sind dort gern gesehene Gäste. Der Wiener Kooperationsring und seine Mitglieder, sein Umfeld sowie seine Gäste, die den WKR-Ball besuchen, stehen für reaktionäre Ideologien in ihrer ekligsten Form. Also neben den unterschiedlich geprägten Formen ihres Nationalismus sind es vor allem Sexismus und Homophobie, Rassismus und Antisemitismus.
Jetzt war ja der WKR-Ball vergangenen Freitag. Konnte er denn normal stattfinden?
Nein, konnte er dieses Jahr definitiv nicht. Der Ball begann mit einer mehr als einstündigen Verspätung und die Ballbesucherinnen wurden alles andere als herzlich und anonym empfangen. Der Protest gegen den Wicke Erber blieb auch nicht nur auf der Straße außerhalb der Hofburg hörbar. Die mediale und antifaschistische Präsenz, mit denen die Ballbesucherinnen konfrontiert wurden, und die Thematisierung des Protests innerhalb der Hofburg können auf jeden Fall als Erfolg gewertet werden.
Ja, zum ersten Mal gab es ja breiter getragene Gegenproteste. Wer hatte denn zu den Gegenprotesten aufgerufen?
Ja, das waren neben unserer linksradikalen Mobilisierung mit dem österreichischen Antifa-Netzbündnis und natürlich dem ums ganze Bündnis gab es dann weitere autonome und linke Zusammenschlüsse, die an diesem Tag unterschiedliche Aktionsformen machten. Zum Beispiel gab es von das Radical Queer oder die Clowns Army. Und eine andere sehr gut funktionierende Kampagne war auf jeden Fall die sogenannte Taxifahrerinnen-Kampagne. Da wurde mittels Flugblätter, die im Vorfeld, aber auch am Tag selbst verteilt wurden, die Taxifahrerinnen über ihre abendliche Gäste informiert und zur Unterstützung der antifaschistischen Proteste animiert. Und es gab auch viele Taxifahrerinnen, die die Schnitzfressen und ihre Begleiterinnen gar nicht erst mitnahmen oder im Stau mit laufendem Taxometer sitzen ließen. Und die größeren Aktionsformen an diesem Tag war die amtliche Kundgebung vor der Hofburg vom Bündnis Jetzt Zeichen setzen, zivilgesellschaftliches Bündnis von mehr als 60 Organisationen, aber auch die Gedenkkundgebung für die zur Befreiung des KZ, also Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, die am Vormittag vor der Hofburg von der israelitischen Kultusgemeinde organisiert wurde, und dann natürlich die Demonstration des Bündnis Offensive gegen Recht sowie unsere No-WKR-Demonstration am Abend.
Ja, jetzt darf ja ab 2013 der WKR-Ball nicht mehr in der Hofburg stattfinden. Damit ist doch jetzt eigentlich das Ziel geschafft, oder?
Also auf einer symbolischen Ebene ist die Verbannung des WKR-Balls aus der Wiener Hofburg ein klarer Erfolg der linksradikalen Kampagnen der letzten Jahre. Uns ging und geht es allerdings nicht, wie dem zivilgesellschaftlichen Bündnis oder der Offensive gegen Rechts, alleine darum, die Burschis aus der Hofburg zu schmeißen, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse, die reaktionäre Ideologien, wie die der Burschis und der FPÖ ermöglichen, zu kritisieren und anzugreifen.
Zum Schluss unserer heutigen Sendung gibt es jetzt noch einige Antifa-Nachrichten, die von Radio Korax zusammengestellt wurden.
Am Freitag hat ein Untersuchungsausschuss des Bundestages seine Arbeit begonnen. Das ist nichts Ungewöhnliches, schafft es aber dennoch in die Antifa-Nachrichten in dieser Woche. Es geht um die Morde der Neonazi-Terrorzelle NSU. Dabei bleibt es allerdings fraglich, ob die Arbeit und die Erkenntnisse der Geheimdienste gänzlich auf den Tisch kommen. Unabhängig davon wäre eine konsequente, gesellschaftlich breit getragene Auseinandersetzung zur Wirkmacht nationalistischer Strategien und rassistischer Tendenzen in dieser Gesellschaft nötig. Das fordert jedenfalls David Begrich vom Miteinander e.V.
Der Untersuchungsausschuss ist der erste Untersuchungsausschuss in der Geschichte des Bundestages, der einstimmig eingesetzt worden ist. Das heißt, damit verknüpfen sich die Hoffnung, dass er eben nicht nur zum Kampfinstrument entweder der Regierung oder der Opposition wird. Aber ich glaube, das Problem liegt tiefer. Denn der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat natürlich einerseits weitreichende Kompetenzen, was die Vorladung von Zeugen angeht. Ob diese Zeugen dann allerdings auch das auf den Tisch des Hauses legen, wonach die Abgeordneten sie fragen, das darf mit Getrost bezweifelt werden. Das liegt an verschiedenen Aspekten. Der eine Aspekt ist, dass die beteiligten Bundesländer, also Thüringen und Sachsen, selber Untersuchungsausschüsse eingesetzt haben und natürlich die Bereitschaft der Bundesländer gegenüber dem Bund sozusagen Kompetenzen an den Bundestag abzugeben und seien es nur Auskunftskompetenzen, wahrscheinlich sehr gering sein wird. Das andere ist, es gibt eine Bund-Länder-Kommission, die parallel untersuchen soll, was schiefgelaufen ist, beziehungsweise was die Ursachen für diese Entstehungsgeschichte der NSU ist. Und es gibt einen Sonderermittler im Thüringer Landtag oder im Auftrag des Thüringer Landtags, der auch noch einen Bericht vorlegen soll. Das heißt also, es wird hier so etwas wie eine Konkurrenzverhalten der politischen Institutionen um Zeugen, um Akten etc. geben. Und es kommt natürlich noch etwas hinzu, dass die Rolle der Geheimdienste, sprich des Verfassungsschutzes, sowohl des Bundesamtes als auch des Landesamtes für Verfassungsschutz aufzuklären, sehr schwierig sein dürfte. Geheimdienste sind immer sehr vorsichtig damit, alles auf den Tisch des Hauses zu legen, was sie in den vergangenen Jahren gemacht haben. Und ich glaube, wir werden erleben, dass der Untersuchungsausschuss sehr intensiv darum ringen wird, dass die Zeugen, die kommen, auch was sagen, beziehungsweise die Geladenen auch wirklich kommen, um mal so eine klassische Formel aus vorangegangenen Untersuchungsausschüssen zu verwenden. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, ich fürchte, es wird eine richtig harte Arbeit, die dieser Untersuchungsausschuss leisten muss. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die gewünschten Ergebnisse, nämlich die Tatsache herauszubekommen, ob und in welcher Weise die Geheimdienste in die Entstehungsgeschichte der NSU beziehungsweise auch ihr Fortbestehen involviert sind, ob das wirklich das Licht des Tages erblicken wird. Es hat in der vorvergangenen Woche ein Treffen bei der Bundesregierung gegeben mit der Familienministerin und dem Bundesinnenminister, wo sozusagen ein neues Gremium aus der Taufe gehoben worden ist. Und erstaunlicherweise haben die Migrantenverbände dem zugestimmt. Das wundert mich so ein bisschen, weil wenn man jetzt mal Anfang Februar nimmt, da sind 100 Tage Entdeckung NSU vorbei und zieht einen Strich drunter und stellt die Frage, was ist bisher seitdem in der gesellschaftlichen Debatte geschehen, dann kann man einfach diesen Strich drunter ziehen und sagen, null. Es hat eigentlich überhaupt gar keine Ergebnisse in der gesellschaftlichen Debatte um die Reichweite von Rechtsterrorismus gegeben, sondern wir haben im Grunde genommen in den letzten zurückliegenden 100 Tagen immer nur über die Frage diskutiert. Absurderweise, der Verfassungsschutz hat alles falsch gemacht, geht aber trotzdem gestärkt aus dieser ganzen Debatte hervor.
Ja, gerade gehört David Begrich vom Miteinander e.V., zur Aufnahme der Arbeit des Untersuchungsausschusses des Bundestages zum Thema Morde der Neonazi-Terrorzelle NSU. Ja, weiter geht's hin nun mit der wöchentlichen Chronik deutscher Zustände.
Rund 2000 Menschen haben am Samstag in Hamburg gegen den Terror des nationalsozialistischen Untergrunds demonstriert und der Opfer rassistischer Gewalttaten gedacht. Die Demonstration zog lautstark durch die Innenstadt. Auf mehreren Zwischenkundgebungen wurden in Redebeiträgen der Rassismus der deutschen Mehrheitsgesellschaft ebenso kritisiert wie die Verharmlosung von Neonazi-Gewalt durch Politik und Medien. Außerdem wurde auf die teils offene, teils verdeckte Unterstützung von Neonazis durch die deutschen Geheimdienste hingewiesen. Auf eine Anfrage von Bündnis 90 Die Grünen erklärte das bayerische Innenministerium, dass es bundesweit insgesamt 159 untergetauchte Rechtsextremisten gibt. Davon werden 38 Personen in Bayern gesucht. Wie inzwischen bekannt wurde, plant die Berliner NPD für Samstag einen Landesparteitag in Berlin-Reinickendorf. Alle Hintergrundinformationen zu Gegenprotesten findet ihr im Internet unter www.antifa-berlin.info. Der größte Neonazi-Aufmarsch in Dresden am 18. Februar steht vor der Tür.
Verdichten sich die Anzeichen, dass die Nazis im Gegensatz zu den letzten Jahren nicht mehr für den Samstag zu einem großen sogenannten Trauermarsch nach Dresden mobilisieren. Dieser doch glückliche Umstand ist einfach ein Erfolg der antifaschistischen Blockaden der letzten beiden Jahre. Und die junge Landsmannschaft Ostdeutschland, die in den letzten Jahren immer diesen Trauermarsch organisiert hat, weiß einfach kein Mittel als Antwort auf die Blockaden. Gleichwohl ist es aber wichtig, dass wir weiterhin die Mobilisierung nach Dresden aufrechterhalten für den 18. Februar, denn es ist nicht auszuschließen, dass dennoch Nazis in die Stadt kommen und versuchen, ihren Aufmarsch durchzuführen.
Ist das jetzt fest oder kann es doch noch zu einer kurzfristigen Anmeldung seitens der Neonazis kommen?
Es ist auch denkbar, dass ohne eine vorherige Anmeldung eines Aufmarsches Nazis versuchen, in Dresden zu marschieren am 18. Februar. Deswegen sagt das Bündnis Dresden Nazifrei, wir mobilisieren weiterhin zum 18.2. zu Massenblockaden nach Dresden. Denn egal, ob 6.000 oder 600 Nazis in der Stadt sind, wir werden mit Blockaden jeden Aufmarsch verhindern.
Das war ein Beitrag von Radio Korax aus Halle und das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Sakura vom Transgender-Radio aus Berlin. Weitere Infos, die einzelnen Beiträge sowie die Gesamtausgabe von ZIPFM findet ihr unter freie-radios.net. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.